Die Kollegen von KW Commerce gelten ja immer noch als mit der Best Practice im Amazon E-Commerce Game. Wirklich eine der größten Erfolgsgeschichten, die da in Deutschland geschrieben worden sind. Und unsere heutigen Gäste, Markus Wiese und Kai Schifferdecker, haben gesagt, das Playbook, das wollen wir nachspielen und wir wollen alles das, was KW Commerce richtig gut gemacht hat, uns abgucken und dann hoffentlich etwas ähnlich Erfolgreiches bauen. Ihre Hauptbrand ist Apsina, damit verkaufen sie Ladegeräte, Akkus, Batterien. Sie haben mittlerweile eine zweite Brand gegründet, eine dritte haben sie in Vorbereitung. Also wirklich eine sehr inspirierende Geschichte. Und deswegen springen wir direkt rein in die heutige Folge Unternehmer in der Zukunft mit Markus Wiese und Kai Schifferdecker von Apsina. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wenn man KW Commerce anschaut, dann ist es so, dass das Produkt meistens immer ein 4,3-Sterne-Produkt war oder ein 4,5-Sterne-Produkt und besser war. Und aber, dass die Prozesse dahinter wirklich sehr, sehr, sehr gut waren. Also ob von Artikelsuche, von Artikelsourcing über Bilderstellung bis hin zur Kampagnenstruktur, dass die Prozesse wirklich perfekt durchorganisiert waren und die einfach auch durch Geschwindigkeit, durch ein schnelles Sourcing, auch in Asien durch Know-how-Aufbau, Manpower-Aufbau dort extrem gut funktioniert haben.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Markus, moin Kai.
Morgen.
Hi Jan.
Hey, schöne Grüße ins Badische. Ihr seid irgendwo so ein bisschen zwischen Würzburg und so den anderen mittelgroßen Städten, die es da so gibt, habt ihr euch niedergelassen, um von dort einen der großen Erfolge des deutschen E-Commerce nachzubauen. Das habt ihr im Vorgespräch erzählt. Ihr wollt KW-Commerce nachbauen, den ja großen deutschen Marketplace-Erfolg, den Jens Wasel mal gegründet hat, dann als Seller X verkauft hat. Und das ist eure Mission. Das fand ich auf jeden Fall ein boldes Statement, aber lasst uns mal anfangen. Erzählt mal ein bisschen was zu eurem Hintergrund vielleicht.
Ja, mein Name ist Markus Wiese. Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit der Vertiefung Elektrotechnik, also ganz weit weg vom Thema E-Commerce, und bin eigentlich über meinen vorigen Arbeitgeber in dem Bereich E-Commerce gelandet. Habe da relativ früh schon die Abteilung E-Commerce geleitet und bin dann peu à peu immer mehr zum Thema Amazon gekommen und habe mich da immer mehr vertieft und habe eigentlich einen technischen Hintergrund, bin aber jetzt final eigentlich komplett im Vertrieb tätig beziehungsweise im Bereich E-Commerce.
Okay, und Kai, erzähl mal bei dir.
Ja, mein Name ist Kai Schifferdecker, ich bin 29 Jahre alt, ich habe ein duales Studium gemacht, BWL Handel. Und ja, ich habe Markus kennengelernt, weil wir bei der gleichen Firma gearbeitet haben. Ich komme nicht aus der E-Commerce-Szene, klassischer B2B-Vertrieb. Wir haben kundenspezifische Lösungen gefertigt oder beziehungsweise Produkte nach Kundenbedürfnissen umgesetzt.
Erzählt mal, was für Produkte waren das? Oder könnt ihr auch sagen, wer war da euer gemeinsamer Arbeitgeber?
Das war die Firma Ansmann. Die sind Marktführer im Bereich Akkus, Batterien, Ladegeräte.
Okay, verstehe. Noch nie gehört, würde ich sagen, im Bereich Batterien und Akkus und Ladegeräte, da fallen mir eher Firmen wie Anker oder so ein, so im Marketplace-Game. Aber also aus dem Bereich kommt ihr, habt euch da kennengelernt bei der Arbeit, irgendwie gemerkt, das matcht ganz gut. Wie ist dann die Idee entstanden, wir schmeißen jetzt zwei hoffentlich sichere Jobs hin und werden dann, kann man ja glaube ich sagen, auch so ein bisschen zum Wettbewerber für einen alten Arbeitgeber, weil das, was ihr heute vertreibt, sind vor allem Ladegeräte, Akkus und Batterien.
Ja, genau. Also im Prinzip, das Know-how war von Anfang an da, gerade im Bereich E-Commerce. Mir wusste bereits, als wir gestartet haben, wie liest sich ein Artikel, wie geht SEO, wie spiele ich Ads, wie mache ich E-Commerce, fertige Bilder. Und wir wussten halt damals schon, als wir gestartet haben, 2019, welches Potenzial die Marktplätze haben können. Auf der anderen Seite hatten wir schon bestehende Lieferantenkontakte, Mir kannte den Sourcing-Prozess aus Asien und hatte auch das technische Know-how in Bezug auf die Produkte. Und das ist dann so, ist die Absina entstanden.
Absina ist die Marke, unter der ihr heute eure eigenen Produkte verkauft.
Genau, die Marke, aber auch der Firmenname.
Okay. Ja, wie, erzählt mal so ein bisschen, wie so die Reise dahin war, dann am Ende irgendwann, vielleicht auch am gleichen Tag, weiß nicht, könnt ihr mal erzählen, da bei eurem alten Arbeitgeber die Kündigung auf den Tisch zu legen. Also habt ihr das lange Zeit parallel gemanagt oder habt ihr gesagt, okay, wir müssen da jetzt erstmal raus, um überhaupt den Kopf frei zu haben? Ist ja eine Frage, die sich viele stellen, die so im Job sind und denken, ha, irgendwie Unternehmertum wäre auch toll, aber so einfach ist der Schritt ja häufig dann gar nicht und der Sprung ins kalte Wasser. Wie habt ihr das gemacht?
Man muss sagen, also parallel war das noch, man muss sagen, dass der Vater von Kai noch im Hintergrund mit dabei war, der auch extrem viel Expertise hatte in dem Bereich und der uns da auch dann mit betreut hat. Und das war ein paralleler Schritt. Also wir haben natürlich jetzt nicht einfach einen Job gekündigt, der sicher ist, und haben gesagt, jetzt machen wir ein bisschen Amazon FBA und dann geht's voran, sondern das war alles schon auch vorbereitet und haben uns dazu Gedanken gemacht, wie wir das am besten das Setup gestalten können, damit es auch funktioniert.
Mhm. Wenn ich jetzt von außen auf eure Produktkategorie gucke, auf dem Amazon Marketplace, dann habe ich ja eben schon gesagt, na Anker, sicherlich die ganz dominierende Marke. Es gibt nach meinem Gefühl aber auch sehr, sehr viele andere Anbieter. Hattet ihr da nie Sorge, dass das eigentlich schwierig ist, gegen so ein Milliardenunternehmen wie Anker und auch andere irgendwie da noch so eine Nische zu finden? Und wo ist überhaupt eure Nische?
Ja, gerade weil du jetzt Anker als Vergleich bringst, Anker, das sind für uns eher Massenmarktprodukte. Also USB-Ladegeräte, Ladekabel. Wir sind in unserem Produktbereich schon nischiger unterwegs. Zum einen ist bei einem ganz großen Fokus das Thema Elektromobilität, also Ladekabel und Wallboxen für Elektroautos. Aber auch Akkus, Batterien und Knopfzellen. Darunter kann man sich vorstellen, haushaltsübliche Batterien, die in die Fernbedienung kommen, in den Teelicht. Und dann verkaufen wir auch noch dazu Ladegeräte für diese Akkus, aber auch für Autobatterien.
Verstehe. Also schon eine andere Nische. Ja. Für alle, die sich für die Kategorie interessieren, wir haben vor, ich würde sagen, ziemlich genau 3 Jahren war der Dongpin Chow, der Präsident von Anker, hier bei uns im Podcast. Und ich fand das wahnsinnig beeindruckend, so von ihm die Geschichte zu hören, wie das zu einem Unternehmen geworden ist, das mittlerweile Milliarden über den Amazon Marketplace umsetzt. Und was ich so mitgenommen habe, war eine ganz, ganz hohe Fokussierung auf Kunden und Kundenzufriedenheit. Also wirklich zu sagen, höchste Produktqualität, Produkte immer sehr, sehr stark entlang am Kundeninteresse zu entwickeln, sehr stark auf positive Bewertungen zu gehen. Erzählt mal so ein bisschen, wie ihr das ganze Amazon-Game angeht. Also wonach entscheidet ihr, welche Produkte ihr in Asien sourced? Wie sehr ist das datengetrieben? Wie sehr ist das Bauchgefühl getrieben? Und was sind da so eure Leitplanken?
Also es schaut so aus, dass wir im Vorfeld immer eine Analyse natürlich machen. Wir gucken uns ganz genau an, in welche Nische wollen wir reingehen. Also da schauen wir uns an, wie stark ist der Wettbewerb, was für ein Suchvolumen steckt überhaupt dahinter. Macht es überhaupt Sinn, mit einer kleinen Marke wie wir gegen die ganz Großen auch anzustinken? Und im Vorfeld gucken wir uns ganz genau die Nische an, auch natürlich die Preispunkte können wir da mit dem Einkaufspreis, den wir erzielen können aus Asien oder den wir bekommen aus Asien, überhaupt unsere Kalkulation abbilden. Weil oftmals natürlich auch wir immer ein gleichwertiges Produkt sourcen müssen, also sprich, wir brauchen mindestens die gleiche Qualität, damit wir nicht weniger als 4,3 Sterne erzeugen im Markt, aber am Ende des Tages brauchen wir natürlich auch Marge, um Werbung zu spielen, und diese Kalkulation muss passen. Wenn wir merken, dass wir da nicht hinkommen, dann lassen wir auch die Finger weg, weil ein Produkt zu sourcen, wo wir einfach nur gleich sind und nicht über diese Disziplinen wie zum Beispiel dann besseres SEO, was jetzt auch immer mehr schwindet, oder bessere Bilder, bessere Werbung zu im Grunde den Wettbewerb standzuhalten, dann lassen wir die Finger davon, weil dann funktioniert es nicht. Und was wir oft auch gucken ist, ob wir dann die Produkte auch ein bisschen E-Commerce-ready hinbekommen, heißt, ob wir Verpackungen anpassen können, ob wir die Artikel flach sourcen können, dass wir da einfach Versandkosten sparen. Weil oftmals sind die meisten Artikel Die kommen ja aus dem stationären Handel und sind meistens nicht ideal verpackt auch und erzeugen meistens gerade bei Preispunkten wie 20 bis 15 Euro hohe Versandkosten. Und wenn wir da eine Chance sehen, auch noch eventuell Artikel versandoptimiert zu gestalten, dann haben wir da auch nochmal ein bisschen Marge eingespart und können das auch wieder reinvestieren in Werbung, um uns dann ein besseres Ranking zu erkaufen.
Okay. Ihr habt ja, ich habe es ja auch so anmoderiert, gesagt, ihr wollt eigentlich das KW-Commerce-Playbook nachspielen. Für die, die KW-Commerce jetzt vielleicht nicht in allen Details kennen und wissen, was die Kollegen damals sehr, sehr gut gemacht haben, erzählt doch mal, was ist denn das KW-Commerce-Playbook? Oder was sind aus eurer Sicht, neben dem, was du jetzt gerade schon gesagt hast, Markus, so die wirklichen Erfolgsfaktoren, die für euch unverhandelbar sind?
Also wir glauben, dass wir ganz stark auch an Prozesse, also wenn man KW-Commerce anschaut, dann ist es so, dass das Produkt meistens immer ein 4,3-Sterne-Produkt war oder ein 4,5-Sterne-Produkt und besser war und aber, dass die Prozesse dahinter wirklich sehr, sehr, sehr gut waren. Also ob von Artikelsuche, von Artikelsourcing über Bilderstellung bis hin zur Kampagnenstruktur, dass die Prozesse wirklich perfekt durchorganisiert waren und die einfach auch durch Geschwindigkeit, durch ein schnelles Sourcing, auch in Asien durch Know-how-Aufbau, Manpower-Aufbau dort extrem gut funktioniert haben. Und wir können nicht, also es ist eine andere Zeit, wir sind jetzt irgendwo in 2026, viele haben auch KW-Commerce als Blaupause benutzt. Es ist nicht mehr so einfach, da jetzt auch alles nachzuspielen, aber die haben sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht und haben dann auch eine Mehrmarkenstrategie aufgebaut, weil sie gemerkt haben, in der einen Nische, die ist besetzt, da können wir vielleicht auch nochmal weiter wachsen, haben mehrere Marken aufgebaut und haben dann unter der Firma KW-Commerce mehrere Marken vereint. Und wir glauben auch, weil es haben wir auch gemerkt bei uns, dass gewisse Produktbereiche dann auch irgendwo enden, dass wir dann im Grunde mit dem Wissen, mit dem Know-how, mit dem Produktzugang auch neue Marken gründen können und dann einfach auch das Spiel mit der neuen Marke wieder gründen können. Wenn man KW-Commerce anschaut, die haben jetzt nicht diese Marke aufgebaut, die jetzt zum Beispiel meine Eltern kennen oder mein Nachbar kennt. Das ist nicht so, das sind jetzt nicht die großen, ganz großen Marken, aber es sind sehr starke Amazon-Marken, die es dann auch teilweise auch in den stationären Handel gebracht haben, ob bei Chibo oder woanders. Und wir persönlich glauben einfach, dass durch einen starken Einkauf, durch einen starken E-Commerce, und durch starke Prozesse wir da auch eine Chance haben, auch heute 2026 oder 27, 28, 29 im Markt zu bestehen. Und das ist immer so ein bisschen unsere Blaupause, unser Vorbild, wie KW-Commerce das gemacht hat.
Wie habt ihr euch denn diese Insights geholt? Also ich meine, wer KW-Commerce verstehen möchte, dem empfehle ich diesen Podcast, weil tatsächlich, glaube ich, so im ersten halben Jahr war der Jens Wase auch mal bei uns zu Gast, 2021. Aber ihr braucht ja schon auch tiefe Insights, ne? Du hast ja jetzt schon wirklich beschrieben, was die Kollegen da sehr gut gemacht haben. Wie habt ihr euch das angeeignet?
Also generell, es sind ja auch sehr viele Veranstaltungen auch in der Vergangenheit, wo einfach auch KW-Commerce gesprochen hat und auch, ich glaube, es war 2019 auf Analyze & Friends in München, haben sie gezeigt, was die vier Kernsäulen sind oder wie die Struktur aufgebaut ist von KW-Commerce oder auch aus Podcasts. Wir selber hatten mal auch mal Gespräche mit denen aus dem damaligen Arbeitgeber. Da war die Idee noch, dass sie als E-Commerce-Broker agieren für den ehemaligen Arbeitgeber. Und man hat da einfach auch gemerkt, welchen Drive sie haben und irgendwie dieser ganze Fokus auf einen starken Einkauf, auf starke Prozesse, auf einen starken Marktplatz, es war ja reines Marktplatzgeschäft damals, da haben wir uns einiges merken können und abschauen können und haben uns überlegt, wie wir das auch intern aufbauen und das eben auch zu skalieren.
Dann erzählt doch mal, wie groß ist mittlerweile euer Team, das all diese professionellen Prozesse abbildet und vielleicht um mal so allen Hörerinnen und Hörern ein Gefühl zu geben, wie groß ist die Firma, wenn man mal über Umsatz, SKUs oder ähnliches spricht?
Ja, also wir sind jetzt mittlerweile 15 Vollzeitbeschäftigte. Wir haben noch dazu 4 Teilzeitkräfte plus 4 Azubis. Letztes Jahr haben wir einen Nettoumsatz von knapp 12 Millionen Euro erreicht. Genau.
Okay. Und von diesen 12 Millionen Euro, wie verteilt sich das so auf die unterschiedlichen Sales-Kanäle? Ich habe in der Vorbereitung gesehen, neben Amazon findet man euch durchaus auch mit eigenem Webshop und auch auf anderen Marktplätzen.
Genau, wir sind noch auf anderen Marktplätzen wie eBay, Otto und Kaufland unterwegs und eben auch über einen eigenen Online-Shop. Muss man ehrlicherweise sagen, dass Amazon die Nummer 1 ist. Die anderen kommen nicht an Amazon ran. Wir haben irgendwo einen Umsatzverteilung von 85-15.
Okay. Jetzt hätte ich bei euren Produktkategorien gerade so gedacht, dass eigentlich alles, was so im Elektronikbereich ist, also so Mediamarkt oder sowas, dass das eigentlich für euch sehr relevant sein müsste. Das hast du jetzt eben nicht genannt?
Ja, Mediamarkt, Konrad, auch Völkner waren wir unterwegs. Aber am Ende hat es sich nicht gerechnet. Kurz gesagt, Aufwand versus Ertrag. Damals war unsere Strategie, möglichst viele Marktplätze anzubinden. Aber es hat sich dann gezeigt, die Integration, Datenpflege, gerade weil wir unheimlich viel mit Varianten arbeiten. Wir haben oft einen Einserpack, einen Zweierpack, einen Dreierpack. Also es gibt viele verschiedene Listings, die gepflegt werden müssen. Und dann war das Volumen, was die Marktplätze hergeben, einfach zu gering. Okay. Und dann haben wir für uns entschlossen, lieber Fokus auf Themen, wo wir wissen, sie funktionieren.
Okay. Es war so, am Anfang hatten wir auf Plenty Markets gesetzt, als ERP-System haben wir da sehr früh schon drauf aufgebaut, Plenty Markets, viele Marktplätze anbinden und haben uns eigentlich so gedacht, okay, wir haben einen Datensatz, einen ERP und jetzt schießen wir die ganzen Daten raus auf alle Marktplätze und dann pflegen wir es einmal zentral und der Rest ist im Grunde, das ERP ist so stark und die Marktplatzanbindung ist so genial, dass es alles funktioniert. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir eine extreme Komplexität uns aufbauen, dass die Schnittstellen nicht so toll funktionieren. Wir machen Änderungen, können erst am nächsten Tag schauen, ob die Änderung gezogen hat. Wir hatten Probleme, auch PS auf die Straße zu kriegen bei den Marktplätzen und plötzlich zieht man dann bei dem Rattenschwanz an Artikel immer mehr Listungen mit und dann gibt es Änderungen, gibt es GPSR-Anpassungen oder etc., es gibt ein neues Bild, gibt einen neuen Text und dann zieht man plötzlich 4, Marktplatz 5, 6, 7, 8 nach, der aber eigentlich, wie der Kai gesagt hat, überhaupt kein Volumen bringt. Und dann haben wir eigentlich gesagt, radikal, auch wenn es irgendwie toll klingt, ihr seid Multichannel, ihr macht so viele Marktplätze, ist ja auch immer eine schöne Geschichte, aber dann haben wir gesagt, wir müssen Aufwand und Ertrag rechnen und haben radikal gekürzt und haben gesagt, auch mit dem Wechsel vom ERP-System, jetzt stopp, wir fokussieren uns wieder, gehen zurück zu dem, was wir können, da wo auch was hängen bleibt oder wo auch Umsätze kommen, beziehungsweise Deckungsbeiträge kommen und haben dann radikal gekürzt.
Okay, mit 15 Leuten habt ihr jetzt gesagt, seid ihr unterwegs, plus die 4 Auszubildenden. Das ist für 12 Millionen Umsatz, jetzt ja würde ich sagen, ein okay großes Team, aber kein übertrieben großes Team. Das heißt, auch da wird es ja sehr stark darum gehen, so in der KW-Commerce-Manier sehr effiziente Prozesse zu haben. Erzählt mal so ein bisschen, wie sich so euer Team strukturiert. Also was sind so die Kerndisziplinen, wo sitzen die großen Teams drauf, was macht ihr vielleicht auch mit externen Partnern?
Ja, also bei uns intern ist ganz klar, wir haben 2 Kernbereiche, wo wir auch stark sind. Das ist der Bereich Einkauf und Vertrieb. Da haben wir ein spezialisiertes Team sitze, wo man auch versuche, das Wichtigste in-house zu haben. Wir haben viele Prozesse standardisiert, angefangen beim Produktlaunch, aber auch beispielsweise Kampagnensteuerung. Und da können wir mit einem kleinen Team an Leute einen großen Output generieren. Und die wichtigsten Themen machen wir immer in-house, weil wir da einfach mehr Kontrolle haben und auch mehr PS auf die Straße bekommen.
Okay, aber sag mal so, die 15 Leute, also wie viel davon ist Sourcing, wie viel ist Logistik, wie viel ist Marketplace-Management, Advertising, alles, was so dazu gehört?
Wir haben 3 Leute im Marktplatzteam sitzen, die Marktplätze betreuen. Wir haben eine Person im Performance-Marketing. Und 3 Leute im Sourcing. Logistik sind wir aktuell 6 Leute. Wir haben letztes Jahr, vielleicht noch ein paar Zahlen zu nennen, mit FBA über 750.000 Pakete versendet. Davon knapp 10% bei uns in-house, also durch unser eigenes Lager.
Und ergänzend noch im Marketing haben wir auch noch 3 Personen sitzen, wo wir einfach das Ganze Produktbilder, Videos, Verpackungen etc., wo wir alles designen und einfach auch schneller sind, weil wir einfach auch durch einen CI-Guide etc. alles vordefinieren können und dann uns dann im Grunde auch immer klare Leitplanken haben fürs Marketing, wie das Produkt ausschauen muss, wie die Verpackung ausschauen muss, wie die Bildkonzepte ausschauen müssen für Amazon, wie der A-Plus ausschauen muss, der Brand Store und können dann im Grunde durch diesen Kanal oder durch diese Leitplanken die Produkte schieben und sind dann einfach auch schnell, einfach in-house schneller, weil jeder auch schon weiß, was zu tun ist. Und man muss sagen, das ist echt ein großes Plus. Wir haben es geschafft, in der Zeit die Leute zu halten. Wir sind ein eingespieltes Team, was extrem wichtig ist. Wir haben sehr geringe Fluktuationen. Ich muss auf Holz klopfen, dass es natürlich so bleibt, weil es nicht selbstverständlich ist. Und dadurch, dass wir ein starkes Team haben, starke Mitarbeiter haben, haben wir es auch geschafft, auch so zu wachsen in den letzten Jahren.
Wie sieht denn euer Performance-Marketing-Setup aus? Ich würde sagen, bei allem, was Amazon ist, klar, werdet ihr Amazon-Ads in allen Varianten bespielen, aber ich frage mich so, wie kriegt ihr Traffic auf euren Webshop? Wie kriegt ihr Traffic auf eure Listings auf anderen Marktplätzen, wo ihr das, ich sag mal, das Retail-Media- und Advertising-Setup noch viel weniger sophisticated ist, wo es einfach weniger Möglichkeiten gibt?
Wir haben vollen Fokus auf Amazon, das sind wir auch extrem gut. Wir haben dort einen sehr standardisierten Prozess. Wir haben alle Kampagnentypen, die es auf Amazon gibt, von Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Video bis Sponsored Display, mit den einzelnen Ausschweifungen auf Produkt-Targeting, auf Keyword-Targeting, haben wir alles mal runtergeschrieben, was es für Möglichkeiten gibt, und haben dann im Grunde gesagt, was wollen wir denn bei einem Launch bespielen, und haben das auch automatisiert über eine Bulk, den wir automatisch befüllen. Also wir definieren im Vorfeld Keywords, wir definieren im Vorfeld Asins, und dann ist es im Grunde so für jeden Marktplatz, für Deutschland, Frankreich, Polen, Tschechien oder wie sie alle heißen. Und dann ist es im Grunde ein Standardsystem, heißt, wir legen pro Artikel um die 50, 60 Kampagnen an, die wir dann im Grunde standardisiert anlegen und dann eben mit einem Tool im Hintergrund auch steuern. Und das kriegen wir relativ gut hin, weil wir den Prozess im Vorfeld standardisiert haben und das Regelset im Nachgang auch standardisiert haben. Dadurch ist es steuerbar. Wo wir gerade Gehversuche haben, wo auch Amazon uns unterstützt, das ist das Thema DSP. Da hatten wir ein bisschen Probleme, meines Erachtens, auch ein ROAS zu bekommen. Die Ziele von der DSP-Kampagne sind natürlich anders als von reinen Ads-Kampagnen, auch nachvollziehbar, aber wir sind sehr deckungsbeitragsgetrieben. Sprich, wir brauchen einen gewissen ROAS, wir wollen Branding aufbauen über Volumen, über Menge, aber diese Menge, die wir verkaufen, die muss profitabel sein. Und da hat man ein bisschen Probleme, es läuft jetzt einen Tick besser, wir kriegen da ein bisschen mehr PS auf die Straße in den letzten Vierteljahr. Es funktioniert besser. Wo wir jetzt immer mehr Zeit investieren, ist natürlich extern von Amazon. Also wir spielen zwar Werbung auf eBay, wir spielen zwar Werbung auf Otto. Das Problem ist aber auch, dass diese Marktplätze nicht diese API-Schnittstellen anbieten, auch für die Werbeplattform, sodass wir es auch gar nicht automatisieren können in dem Maße. Klar, wir können Daten ziehen, wir können es durch einen Balklauf, durch Makro laufen lassen und wieder die Werte hochschießen, aber es ist nicht in dem Maße ideal, wie es auf Amazon ist oder so skalierbar. Und der eigene Online-Shop, da ist es so, zwar haben wir jemanden sitzen, der sehr, sehr gut ist im Bereich Amazon-Ads, aber die Disziplin Google-Ads ist auch nochmal eine andere. Das Grundverständnis ist da, aber um dort dann auch Gas zu geben, braucht man auch wieder Know-how. Und wir haben in der Vergangenheit zu wenig Zeit investiert in den Kanal Google Ads, haben jetzt aber am Anfang des Jahres nochmal neu strukturiert und starten jetzt auch mit einer Agentur und möchten da jetzt gemeinsam auch da nochmal ein bisschen PS auf die Straße kriegen, ein bisschen Gas geben und einfach auch da wieder das erste Ziel profitabel Google Ads schalten, um den Kanal Shopify auch auszubauen.
Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast gerade über Profitabilität und Deckungsbeitrag gesprochen. Um 12 Millionen Umsatz zu machen, braucht man ja auch einfach immer gewisses Inventar auf Lager, wo einfach sehr viel Kapital gebunden ist. So wie ich es recherchiert habe, gehört die Firma genau euch beiden und ihr habt jetzt keine Investoren dabei. Erzählt mal, wie ihr so das ganze Thema Liquidität managt. Ist ja für viele häufig ist das ja so ein Wachstumsbremser, dass einfach nicht genug Liquidität da ist, um rechtzeitig ausreichend Ware nachzubestellen.
Ja, also wir sind die letzten Jahre eigentlich kontrolliert, kann man sagen, jedes Jahr um 15% gewachsen. Für uns ganz wichtig, Cashflow. Es ist wichtig, dass die Firma Gewinne erzielt, keine Frage. Aber Cashflow first ist unser Motto eigentlich. Das schafft man zum einen aus dem operativen Geschäft, wo eben Gewinne erwirtschaftet werden, um das Wachstum zu stemmen. Aber wir haben auch Hausbanken im Hintergrund, die uns da unterstützen.
Okay, also ihr arbeitet auch mit Darlehen von der Bank.
Genau, wir haben KK-Linien bei den Banken und gerade unser Geschäft ist sehr Q4-lastig, wo wir das dann ja, in Anspruch nehmen, entsprechend Lagerbestände aufbauen.
Und erzählt mal für alle, die sich damit so auseinandersetzen, vielleicht mal so ein bisschen Blick tief in den Maschinenraum. Wie kann man denn mit Produzenten und Herstellern in Asien auch Zahlungsziele verhandeln? Oder kann man es auch, wenn man jetzt mittlerweile 12 Millionen Umsatz macht und gar nicht mehr so klein ist wie ihr, geht es nicht? Wie groß ist der Hebel?
Ist ein enormer Hebel. Wir, klar, stehen täglich in Kontakt mit unseren Lieferanten, mit den Produzenten. Klar, E-Mail-Verkehr, aber auch, was für unser Erfolg, sage ich, auch elementar ist, dass wir wirklich zweimal im Jahr vor Ort sind in China, wo wir Messen besuchen, wo wir Lieferanten besuchen, einfach eine persönliche Bindung auch jetzt schon aufgebaut haben. Und ja, reine Verhandlungssachen wie Preisthematik, Zahlungskonditionen, sowas ist natürlich vor Ort immer besser nochmal durchzudrücken, wie jetzt einfach eine E-Mail zu schreiben. Da wird man schneller abgeblockt. Und das sind auch immer Themen, an denen wir regelmäßig arbeiten.
Wie habt ihr denn so für euch auch die ersten Lieferanten gefunden und da Beziehungen aufgebaut? Kanntet ihr die jetzt schon aus eurem alten Job? Habt ihr da irgendwie über AliExpress oder andere Plattformen einfach recherchiert? Seid ihr mal rübergeflogen auf eine Messe? Also wie findet man so die ersten Produktionspartner?
Ja, in unserem Fall war es tatsächlich so, dass wir die Beziehungen schon hatten. Gerade als wir gestartet haben, kam dann Corona. Es hätte das Ganze sehr schwierig gemacht, vor Ort zu sein, gerade auf Alibaba, AliExpress. Wenn man nach einem Artikel sucht, sind es unheimlich viele Anbieter. Man weiß nicht, ist es jetzt irgendein Trader, ist es wirklich eine Fabrik, was steckt hinter der Firma? Und da konnten wir, als wir gestartet haben, schon aus dem bestehenden Lieferantenpool oder auch wo persönliche Kontakte da waren, konnten wir schon starten.
Okay. Als ihr euch KW-Commerce angeguckt habt. Einer der Vorteile der Kollegen war ja eben genau so stabile, eingeölte Prozesse aufzubauen und dann in mehr und mehr Produktkategorien zu gehen. Wenn ihr sagt, ihr wollt das Playbook einmal nachspielen, dann wäre es ja naheliegend, dass auch ihr irgendwann über den Bereich jetzt Batterien und Ladegeräte euch hinaus entwickelt. Wie guckt ihr da drauf?
Also war es so, dass wir vor 2-3 Jahren schon gemerkt haben, dieser Bereich Akkus, Batterien ist begrenzt. Es gibt natürlich verschiedene Batteriengrößen, es gibt verschiedene Kapazitäten. Aber wenn wir die Produktnischenanalyse gemacht haben, sind uns immer wieder Produktbereiche aufgefallen, die gar nicht thematisch zu der Marke Absina passen. Und dann haben wir gemerkt, dass im Bereich Baumarkt sich ein sehr großes Feld aufmacht, wo Sinn macht, wo wir auch einen Lieferantenzugang wieder haben. Und wir wollten aber die Marke nicht verwässern. Und aus dem Grund haben wir dann vor 2-3 Jahren gesagt, wir gründen die Marke Create. Aus dem Wort Create schaffen und Create großartig und wollten, weil es ist auch nicht immer einfach, einen Namen zu finden. Und dann haben wir gesagt, wir starten damit und schaffen ein Markensilo, wo wir wieder Produkte vereinen können und sind jetzt in dem Baumarktbereich immer mehr unterwegs und sourcen da für die Marke Create im Jahr 30 bis 40 Artikel. Und wir sind auch gerade auch wieder Überlegungen am Start, eine dritte Marke zu gründen, weil wir merken, dass sich neue Produktnischen aufmachen. Wir möchten jetzt nicht unbedingt wegen einem Produkt eine neue Marke gründen, aber wenn wir merken, dass sich 2, 3, 4 Produktgruppen beziehungsweise auch Produkte zusammenfassen lassen in der neuen Marke, dann sind wir bereit, auch wieder in eine Marke zu investieren, die Markennamen zu sichern und da eben wieder was zu vereinen, weil wir einfach glauben, wir dürfen jetzt nicht die Marke Absina verwässern und jetzt Klamotten noch darunter verkaufen und noch Duschgel, sondern wir müssen im Grunde Markensilos schaffen, die dann getrennt sind, die wir dann speziell auch auf den Kanälen wie Amazon perfekt bespielen können, Brandstore etc.
Wer sich jetzt fragt, wie finde ich denn gute Produktnischen, die noch nicht ausreichend besetzt sind, vielleicht mögt ihr da mal ein paar Insights geben. Markus Schöberl hat hier ja regelmäßig für den Product Opportunity Explorer getrommelt, als ein Tool, das Amazon anbietet. Es gibt ja nun aber auch eine Reihe von Third-Party-Tools, die man dafür einsetzen kann. Wie findet ihr die nächste attraktive Nische?
Wenn man jetzt gerade als Tool nennt, ist Helium natürlich zu erwähnen. Aber was wir auch gemerkt haben, wo wir schauen, wenn bestimmte Produktbereiche oder neue Produktbereiche funktionieren. Wir da uns ein gewisses Know-how schon aufgebaut haben bei den Produkten. Schauen wir auch, können wir das Sortiment noch erweitern in dem Bereich? Weil wir auch merken, wenn wir in andere Produktbereiche gehen, wo vielleicht eine höhere Compliance-Hürde haben, wo logistisch aufwendiger sind, wenn wir uns da eben schon ein gewisses Know-how aufgebaut haben, macht es Sinn, noch zu schauen, was gibt es rechts und links noch in dem Bereich, wo wir dann einfach schon ein gewisses Know-how haben.
Was für uns extrem wichtig war, ergänzend dazu zum Thema, ist eigentlich die eigene Logistik. Also hier haben wir es auch mal ausgebaut. Wir haben es geschafft, durch den Neubau, den wir jetzt letztes Jahr fertigstellen konnten, unsere eigene Logistik zu stärken. Und wir wollen unbedingt FBA forcieren, aber wir glauben auch, dass wir über den Eigenversand, über Prime by Seller auch größere Artikel verschicken können und da auch wieder eine Markteintrittsbarriere schaffen können, um nicht unbedingt sofort kopiert zu werden, weil die Versandkosten steigen. Wir werden jedes Jahr auch mit steigenden Versandkosten konfrontiert. Die aus dem FBA-Business natürlich einfach, also jeder kann Ware bei FBA reinschicken, aber großvolumige Artikel sind nicht so einfach zu kopieren. Und auch nicht jeder kriegt sofort auch ein Prime-by-Seller-Badge oder die perfekte Abholzeit bei DHL hin. Das sind auch alles Skaleneffekte, die sich dann aufmachen über die Jahre und die möchten wir auch bespielen und suchen auch jetzt immer mehr auch in dem Produktbereich, auch wenn es heißt, dass unser Lager schneller voll wird durch große volumige Artikel. Aber wir glauben, dass wir da auch noch nach vorne Artikel haben, Potenzial haben, uns da gut zu platzieren.
Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, wie eigentlich euer internationaler Footprint aussieht. Also ist es bisher ein rein deutsches Game, das ihr spielt, oder wie stark habt ihr schon auch andere Märkte ins Visier genommen?
Ja, also wir spielen eigentlich das ganze Amazon Pan-EU Game durch. Deutschland ist bei uns der größte. Aber sehr starkes Wachstum kommt auch durch die anderen Länder wie Frankreich, Spanien, Italien. Seit 2 Jahren haben wir auch Amazon UK gestartet. Wobei man da sagen muss, wir haben viele Artikel, sei es Ladegeräte, die eben den deutschen Schuko-Stecker haben. Deshalb für den Marktplatz UK beispielsweise entfallen da schon mal viele Artikel aus unserem Sortiment. Wir nutzen das FBA-Lager oder die FBA-Möglichkeiten auch zum Wachsen. Jetzt gerade mit aktuellem Thema bei uns intern, was wir diskutieren, ist der Marktplatz Irland und USA, wo man da eben noch weitere Marktplätze erschließen kann.
Hm. Wo seht ihr denn, wenn ihr das Playbook weiterspielt, wo seht ihr eure Firma in 3 Jahren von jetzt? Also wie stark seid ihr international gewachsen? Gibt es noch mehr Brands? Wo ist so die Wachstumsfantasie, die ihr habt?
Also wir glauben, dass wir auf jeden Fall wachsen können, dass wir wollen weitere Märkte erschließen. Also ganz wichtiges Thema ist für uns Amazon USA, da möchten wir jetzt rein, da möchten wir auch mit der Marke Absina rein. Da haben wir jetzt auch wieder Gespräche die Woche, beziehungsweise wollen dieses Jahr noch die ersten Artikel in die USA bringen. Wir möchten gesund wachsen vor allem und möchten gucken, dass wir nicht übertreiben im Wachstum. Also wir glauben, dass über Ausbildung wir dann alle im Grunde dadurch alle 2 bzw. 3 Jahre auch neue Mitarbeiter ins Team kriegen, die wir dann im Grunde auch unbedingt halten möchten, dass dann darüber auch ein bisschen das Personalwachstum gesteuert wird. Und wir denken, dass wir eine dritte Marke demnächst auch launchen werden in einem neuen Produktbereich. Und dann gilt es eigentlich, diese 3 Marken-Silos zu füllen mit neuen Artikeln, mit Produktnischen und die bestmöglich auf Pan-EU oder auf vielleicht auch auf logischerweise auch auf eBay, Kaufland, aber auch im eigenen Online-Shop zu forcieren. Welche Zahl dann dahinter steht, also dieses 15% Wachstum nehmen wir uns immer als Ziel oder diese 20%, obwohl die auch immer schwieriger werden, je mehr Volumen wir schieben, je mehr Umsatz wir haben, desto schwieriger wird es, weil es fallen auch, also in den ersten Jahren war jeder Artikel besser als vorher. Jetzt haben wir auch eine Zeit schon, wo wir auch mal Stagnation haben, wo ein Produktlebenszyklus greift, wo wir vielleicht mal Artikel auch aus dem Sortiment nehmen müssen. Und die Schwierigkeit ist ja eigentlich, dass alles mitwächst. Das zu steuern ist auch nicht ganz einfach, aus dem Grund, die Fantasie ist gar nicht so groß. Wir möchten gesund wachsen, möchten das Team zusammenhalten, möchten das Team punktuell verstärken und dann gucken, wo die Reise hingeht. Und das muss alles auf gesunden Füßen stehen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ne, das Team auch weiter ausbauen. Wir haben damit angefangen, dass ihr jetzt mit der Firma, ich sag mal, nicht mitten in der City von Hamburg, Berlin oder München sitzt, sondern so ein bisschen auf dem platten Land. Wie einfach ist das denn für euch, da die passenden Talente zu finden und zu gewinnen?
Ja, wir sitzen im ländlichen Raum. Da ist es eigentlich schwierig, in dem Bereich E-Commerce schon fertige Spezialisten zu finden. Und deshalb setzen wir eigentlich stark auf Ausbildung, weil wir auch glauben, dass das ein Konzept ist, das funktioniert, eigene Leute ranziehen, die weiterentwickeln und auch an die Firma zu binden.
Deswegen auch aktuell vier Auszubildende, habt ihr erzählt, ne?
Genau. Wir bilden aus Kaufmann bzw. Kauffrau im E-Commerce, haben aber auch duale Studenten im Bereich Online-Medien, Data Science und KI.
Okay, also wer sich da für den Bereich interessiert, der darf sich bei euch bewerben, ja?
Ja.
Sehr gut. Super Geschichte, die ist bestimmt auch noch nicht auserzählt. Ich glaube, ihr habt genug Wachstumsfantasie und Ideen, wie man das gestalten kann. Und wer weiß, ja, vielleicht haben wir dann in 4-5 Jahren hier Gäste bei uns im Podcast, die sagen, sie wollen jetzt das Absina-Playbook nachspielen. Vielleicht könnt ihr da ja neuen Standard setzen.
Wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall würden uns freuen, wenn wir da auch eine kleine Vorbildfunktion einnehmen könnten. Aber KW Commerce war einfach die ersten, die das in der Skalierung in Europa, in Deutschland gespielt haben und einfach ein großes Vorbild und auch einfach gute Leute, die das gemacht haben.
Ja, das kann man so stehen lassen. In dem Sinne, Männer, vielen Dank, dass ihr hier eure Insights geteilt habt. Wir werden das weiter beobachten, werden hoffentlich mehr Geschichten wie eure auch hier im Podcast haben. Wer das nicht verpassen möchte, alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Guckt rein unter amazon.de/podcast. Und in dem Sinne, Markus, Kai, vielen Dank und schöne Grüße in den Süden.
Ja, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.